Morgen ist Allerheiligen, zuvor aber, nämlich heute Nacht, wird Halloween gefeiert. Es ist ein alter keltischer Brauch mit dem Namen Samhain, der in der Nacht des 31. Oktober zelebriert wird. Es soll der Toten gedacht und die Verbindung zur Anderwelt hergestellt werden. Die katholische Kirche verbot das heidnische Treiben im 9. Jahrhundert, sah sich aber gezwungen, einen Ersatz zu schaffen und so entstand Allerheiligen. Aber quasi als Importprodukt aus den USA kehrt der Brauch von Halloween nun wieder zurück. Bereits die Hälfte aller 12- bis 35-Jährigen feiert mit. Der Kult um Kürbisse, Hexen und Geister belebt aber auch das Geschäft.
Das ist ein Geist, der leuchtet, hüpft und heult. Und dann hätten wir noch
einen Piratentotenkopf mit hängendem Auge, der zu einem spricht.
Geister aus Plastik, Kürbislichterketten, Hexenhüte. Verkäuferin Christa von der Zauberklingel in Wien hat eine breite Palette anzubieten.
Hexen, Dracula, Geister sind am meisten gefragt. Umhänge, Spinnen vor allem, Vampirzähne, Schminke.
Bei Blumenhändlerin Inge Nowotny gibt es ebenfalls ein begehrtes Objekt.
Die Kürbisse. Dekoriert und alles, mit den ausgehöhlten Kürbisse und die Blumen drinnen und die Paprika und Pfefferoni und das schaut äußerst hübsch aus.
Bis zu 20% Umsatzplus verbucht man mit Kürbissen pro Jahr. Aber auch die Industrie setzt verstärkt auf Produkte zu Halloween. Im Papierhandel ist das Fest seit 3 Jahren ein willkommener Saisonschwerpunkt zwischen Schulbeginn und Weihnachtsgeschäft. Profitiert hat auch die Spielzeugindustrie. Vor allem die Hersteller von Faschingskostümen und Gruselspielen machen mit Halloween-Artikeln 5-10% ihres Gesamtumsatzes. In vielen Kindergärten sind schließlich heute Halloween-Partys angesagt. Auch Lokale ziehen mit und veranstalten Kostümprämierungen. Als Ursprung des Halloween-Festes werden Jahrtausende alte Bräuche vermutet. Für die Kelten hat das neue Jahr am 1. November begonnen. Gleichzeitig wurde Winterbeginn gefeiert. Nach keltischem Glauben kehren in der Nacht zum 1. November die Seelen der Toten zur Erde zurück. Um dabei Geister, Hexen und Dämonen fernzuhalten, haben sich die Menschen mit Tierfellen und Tierköpfen verkleidet und Feste gefeiert. Im 9. Jahrhundert ersetzt der Papst das keltische Fest durch Allerheiligen. Das Wort Halloween kommt aus dieser Zeit. Der englische Name für Allerheiligen war All Hallows. Der Vorabend hieß All Hallows Even und daraus wurde später Halloween. Für Kulturwissenschaftler Bernhard Tschofen vom Institut für Europäische Ethnologie der Uni Wien ist die Vergangenheit weniger interessant als die Frage, wieso der Kürbiskult einen solchen Siegeszug in Österreich führt.
Ich denke, ein Teil des Erfolges von Halloween in Österreich liegt daran, dass hier der Anschluss an jüngere und ältere Kürbistraditionen gefunden wurde. Die ästhetisierten Kürbisfeste, wie sie allenthalben jetzt in Österreich stattfinden, sind ja geradezu zur österreichischen Spielform von Halloween geworden.
In bestimmten Regionen ist der Trend zum Halloween-Feiern besonders ausgeprägt.
Teile des Weinviertels definieren sich inzwischen geradezu über den Kürbis. Da ist der Kürbis zum Symbol einer Leitkultur geworden. Natürlich ist der Kürbis vor allem auch in der Steiermark, Stichwort Kernöl, zu so etwas wie einem Label im Regionenmarketing geworden.
In den USA wird Halloween heuer aber nur gedämpft gefeiert. Der Horror der Terroranschläge hat vielen Amerikanern den Spaß am Halloween-Grusel verdorben. Per E-Mail kursieren außerdem Gerüchte, dass an Halloween mit neuen Terroranschlägen in Einkaufszentren zu rechnen sei. Viele Schulen haben Schreckensoutfits und Plastikwaffen verboten. Der absolute Renner bei den Kostümen sind Polizei- und Feuerwehruniformen. Die traditionelle Halloween-Parade in New York, die jährlich 30.000 Teilnehmer und 2 Millionen Schaulustige anlockt, wird jedenfalls stattfinden. Die Organisatoren haben aber ein neues Motto gewählt, Phönix aus der Asche, als Zeichen des Neubeginns in New York.
Informationen rund um die Halloween-Nacht von Barbara Reichmann.
Es ist 17 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit Akzent.
Am Mikrofon Patrick Gaber, guten Tag. Seit dem 11. September ist vieles anders und die Opposition ist auch nicht mehr das, was sie einmal war.
Viele sagen, wir seien eine schlechte Opposition, weil wir in dieser Schwierigkeit bereit sind, die Bundesregierung zu stützen. Ich finde, Opposition hat auch ihre Aufgabe selbstverständlich im Kontrollieren, im Bloßlegen von Widersprüchen. Aber wir sind auch gewählt zum Besten unseres Landes und es ist gut für dieses Land und für die Sicherheit seiner Menschen und für die Zukunft, wenn wir fest an der Seite der Verbündeten stehen, weil hier geht es um deutsche Interessen und es ist auch deutsches Interesse, dass der Terror bekämpft und ausgeräumt wird, überall, wo er sich zeigt.
Das gab heute der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Michael Kloß, zu Protokoll. Eine seltsame Allianz zeigte sich im Bundestag bei der Debatte über einen möglichen Bundeswehreinsatz im Kampf gegen den Terror. Ein abgekämpfter Bundeskanzler warb eindringlich um möglichst breiten parlamentarischen Rückhalt für das deutsche Engagement, tatkräftig unterstützt von der allerloyalsten Opposition aus CDU, CSU und FDP. Doch an die wandte sich der Kanzler gar nicht in erster Linie, sondern an die unsicheren Kantonisten in der eigenen Koalition. Ging es um den Terror oder um die Zukunft der rot-grünen Regierung? Wahrscheinlich um beides. Die Regierungserklärung zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist heute unser Thema des Tages. Die Lage ist ernst, das war dem Kanzler heute ins Gesicht geschrieben, als er vor dem Bundestag seine Regierungserklärung zum deutschen Beitrag beim Kampf gegen den internationalen Terrorismus abgab. Nach der Anforderung der USA steht der Bundeswehr möglicherweise der gefährlichste Einsatz ihrer Geschichte bevor. Bis zu 3.900 deutsche Soldaten sollen ja die internationale Allianz gegen den Terror unterstützen, wann, wo und gegen wen auch immer. Der Bundestag hatte heute darüber noch nicht zu entscheiden, abgestimmt wird erst in der kommenden Woche, aber er debattierte die Erklärung des Kanzlers ebenfalls ernst, wenig kontrovers. Denn dort, wo das Für und Wider eines deutschen Einsatzes am leidenschaftlichsten diskutiert wird, in der Fraktion der Bündnisgrünen, herrschte heute Schweigen, zumindest im Hohen Hause. Dirk Müller fasst die Debatte zusammen.
Die Kritik an den Einsatzplänen hält an, so wirkt Gerhard Schröder müde heute Morgen, ist nervös, nicht so selbstbewusst, so souverän wie üblich. Allerdings, er sieht in der Entscheidung des Kabinetts den einzig gangbaren, sinnvollen Weg.
Wir stehen im Kampf gegen den Terrorismus vor einer großen Herausforderung. Sie ist nicht ohne Risiko. Niemand hat das behauptet und niemand kann das behaupten. Sie birgt aber auch die Chance, Gefahren für die friedliche Existenz und das friedliche Zusammenleben der Völker zu Beginn des 21. Jahrhunderts dauerhaft zu beseitigen.
Schröder verteidigt die Einzelheiten des Beschlusses. Mehr kann und will die Bundesregierung derzeit nicht konkretisieren. Sie braucht beim Einsatz nach dem Votum des Parlaments vollen Handlungsspielraum.
Mir ist wichtig festzuhalten, dass letzte Entscheidungen über Einsätze in vollem Umfang bei der Bundesregierung verbleiben. Ebenso wichtig ist mir festzuhalten, dass keine Absicht besteht, die militärischen Maßnahmen auf ein anderes Land auszudehnen.
Der Kanzler nimmt die politischen Bedenken der Kritiker ernst, fordert jedoch, die eigene Regierung nicht im Regen stehen zu lassen.
Ich kann, meine Damen und Herren, verstehen, wenn Einzelne zur Verdrängung dessen neigen, was geschehen ist. Ich glaube, das ist menschlich nachvollziehbar. Nur dies kann und darf nicht die Leitlinie politischer Entscheidungen sein. Denn diejenigen, die politische Entscheidungen dieser Tragweite zu treffen haben, können und dürfen nicht verdrängen, sondern sie müssen immer wieder den Gegebenheiten ins Auge schauen und die notwendigen, gelegentlich auch die leider notwendigen Konsequenzen ziehen.
Auch die rechtlichen, die verfassungsrechtlichen Einwände hält der SPD-Chef für nicht berechtigt.
Genauso hat der Bundestag in völligem Einklang mit der Verfassung und Rechtslage bei seinem Kosovo-Beschluss vom 16. Oktober 1998 gehandelt. Mir ist wichtig, meine Damen und Herren, besonders festzuhalten, es geht weder um eine deutsche Beteiligung an Luftangriffen noch um die Bereitstellung von Kampftruppen am Boden.
Solidarität mit Washington, Solidarität mit dem Bündnis, internationale Verantwortung der Deutschen im Kampf gegen den Terrorismus, humanitäre Hilfe für die afghanische Bevölkerung, aber auch, so die Begründung des Kanzlers, das militärische Vorgehen zum Schutz der nationalen Interessen.
Hier geht es nicht um irgendeine außenpolitische Strategie, hier geht es um die Vertretung der eigenen Interessen, um den Schutz der eigenen Werte, nach denen wir leben und weiterleben wollen, meine Damen und Herren.
Kopfnicken dafür von Friedrich Merz. Der Chef der Unionsfraktion gibt dem Kanzler eine klare Antwort. Die CDU-CSU unterstützt die Haltung der Koalition. Abweichler sind auf einem Irrweg.
Es gibt auch nur scheinbar die Alternative, sich herauszuhalten. Mit klarem Verstand und Überzeugung müssen wir sagen, dass ein deutscher Sonderweg, ein sich heraushalten in unserer Welt, eine Illusion ist. Deutschland trägt Verantwortung, wie andere Staaten dieser Welt auch.
Der Kanzler würdigt die konstruktive Rolle der Opposition.
Und ich möchte in diesem Zusammenhang mich ausdrücklich dafür bedanken, dass es möglich gewesen ist, in der ganzen Zeit über so miteinander umzugehen und so zu informieren, wie das dem Thema angemessen ist. Und das ist der Dank, den ich an das ganze Haus richte.
Guido Westerwelle nimmt dies gerne an. Aber wenn das so ist,
dann solltet ihr regelmäßig diese wichtige, vielleicht sogar historische Entscheidung immer wieder zur Diskussion stehen. Das mag Ihnen innenpolitisch manches Bauchgrimmen bescheren, dem können Sie sich aber nicht entziehen. Wir müssen hier in kürzeren Fristen wieder zusammenkommen, um den Erfolg und auch die Akzeptanz dieser Entscheidung, die wir bereit sind mitzutreffen, auch zu diskutieren, meine Damen und Herren.
Der Außenminister hat diesem dann wiederum nichts hinzuzufügen. Kämpferisch fordert Joschka Fischer eine breite Mehrheit für die Abstimmung in der kommenden Woche, plädiert für ein Gesamtkonzept in der Terrorbekämpfung, politisch, militärisch, wirtschaftlich und humanitär, warnt die eigene Fraktion vor einer Ablehnung.
Wenn diese Entscheidung mit Nein beantwortet wird, wird das weitreichende Konsequenzen für die Bundesrepublik Deutschland haben. Für ihre Sicherheit, für ihre Bündnisfähigkeit. Ja, ich füge hinzu, es wird weitreichende Konsequenzen auch haben für die weitere Entwicklung Europas, weil alle unsere Partner in Europa führen dieselbe innenpolitische Diskussion. Aber alle wichtigen Partner kommen zu derselben Konsequenz, dass es ein fataler Fehler für Sie und für Europa und für unsere gemeinsame Sicherheit wäre, wenn wir die USA hier alleine ließen.
Ablehnen und das geschlossen will die PDS. Das macht Fraktionschef Roland Klaus noch einmal deutlich. Das wiederum bringt den Grünen Werner Schulz in Rage, erinnert an den Afghanistan-Einmarsch der Sowjetunion 1980. Zwischenfrage.
Ihre Position wäre heute glaubwürdiger, wenn Sie erklären können, warum Sie 9 Jahre lang bedingungslose Solidarität in einem grausamen Krieg geübt haben und sich heute der Beteiligung im Kampf gegen den Terrorismus verweigern. Das müssen Sie der deutschen Öffentlichkeit erklären.
Darauf die Antwort von Roland Klaus.
Sie können eines nicht zurückweisen, dass es inzwischen in dieser Gesellschaft viel mehr Stimmen als die Stimmen aus meiner Partei und meiner Fraktion sind, die sagen, diese Begrifflichkeit von der uneingeschränkten Solidarität war ein unheilvolles Bekenntnis für dieses Land, weil es halt doch dazu führt, dass es zu einer bedingungslosen Solidarität wird.
Einige der Grünen hatten dabei für einen kurzen Augenblick mit den Händen gezuckt.
Dass der Bundestag kommende Woche die Bereitstellung deutscher Soldaten für den Antiterroreinsatz genehmigen wird, ist sicher. Die Staatsräson, die Bündnissolidarität und die Befindlichkeit der Koalition, ein Kommentar von Michael Kroth.
Wer hätte das gedacht? Der Bundeskanzler, bis vor kurzem als Luftikus bekannt, wenn es um Prinzipien ging, die über den Tag hinaustragen, entwickelt sich zum Verfechter preußischer Tugenden. Pflicht, Selbstachtung, Redlichkeit sind die Schlüsselworte dieser Regierungserklärung. Sie sind gut gewählt. Es ist eine selbstverständliche Pflicht der Bundesregierung, den Vereinigten Staaten in der Not beizustehen. Zunächst ist dies eine Frage der Dankbarkeit. Ohne die Unterstützung der Regierungen wie der Bürger der USA hätte die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts den Weg in eine sozial gesicherte und wirtschaftlich erfolgreiche Demokratie kaum gefunden. Als wir Solidarität brauchten, war Amerika da. Es wäre schändlich, dies umgekehrt zu verweigern. Bis auf den PDS-Fraktionsvorsitzenden Klaus waren sich die Redner dieses Tages darin einig. Es geht aber um mehr als Dankbarkeit. Die Anschläge des 11. September galten uns allen. Schröder und Außenminister Fischer werden nicht müde, dies zu bekräftigen. Es kann gar nicht oft genug gesagt werden. Wenn sich die Bundesrepublik jetzt dem internationalen Kampf gegen den Terror entzieht, stellt sie ihre Bündnisfähigkeit in Frage. Ein deutscher Sonderweg würde nicht nur die Beziehungen zu Washington verändern. Angesichts der Beteiligung der größeren EU-Staaten an der Auseinandersetzung wäre auch die politische Integration Europas gefährdet. Ganz abgesehen davon, dass Joschka Fischer natürlich recht hat, mit dem Hinweis, wenn Deutschland abseits stehe, bedeute dies nicht, von den Folgen des Terrorismus verschont zu bleiben. Es geht, das sieht auch Schröder so, um uns selbst, um die Sicherung der nationalen Interessen. Wenn also die Unterstützung Washingtons Pflicht ist, dann ist es eine Frage der Selbstachtung, diese Pflicht zu erfüllen. Dazu gehört hierzulande die Zustimmung des Parlaments. Dabei kann sich der Kanzler eher auf die Oppositionsparteien CDU, CSU und FDP verlassen, als auf die Regierungsfraktionen. Es ist schon bemerkenswert, dass die Fraktion der Grünen in der vielleicht wichtigsten Frage, die den Bundestag in dieser Legislaturperiode beschäftigt, auf ihr Rederecht verzichtet. Ein Zeichen politischer Reife ist das nicht. Ich bezweifle, ob die Anmerkung des grünen Parteimitgliedes Fischer, der natürlich als Außenminister sprach, über das Recht junger Menschen auf Sitzblockaden die Stimmung besänftigt. Schröders dritter Begriff Redlichkeit geht vor allem in Richtung PDS. Der Abgeordnete der Grünen Schulz brachte in einer Intervention den Auftritt von Roland Claus auf den richtigen Nenner. Der Bundestag in seiner ganz großen Mehrheit bleibt ruhig und unterstützt die Regierung. Ein gutes Zeichen. Michael Kroth kommentierte.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein.
Segeln ist zwar nicht die häufigste Sonntagsbeschäftigung der Deutschen, aber der Schlager bringt etwas Grundlegendes zum Ausdruck. Mit dem Sonntag verbinden sich die angenehmsten Gedanken. Er ist für die meisten Deutschen der schönste Tag in der Woche. Frei vom Reglement des Arbeitsalltags sind die Menschen frei für Familie und Freizeit.
Jeder kann so richtig machen, was er will. Ich finde das schön.
Gemütliches Frühstücken, lange schlafen. Ja, und wenn die Sonne scheint, wir haben einen Schrebergarten, da halten wir uns sehr viel auf.
Sonntag ist der Tag, wo ich meistens mit den Kindern und Enkelchen spazieren gehe. Nicht den ganzen Tag, aber einige Stunden. Viel lese, wenig Fernseh gucken. Feiertag und Familie sind doch irgendwie ineinander verbunden, weil man dann einmal den Schritt machen kann, weg von den Gedanken der Arbeit und des üblichen Alltags hin zu der gemütlichen Stunde mit der Familie.
Die Beliebtheit des Sonntags ist geblieben. Die Art und Weise jedoch, wie die Deutschen ihren Sonntag verbringen, hat sich deutlich verändert. Professor Erwin Scheuch, Soziologe und Freizeitforscher aus Köln.
Das klassische deutsche Wochenende war modelliert am Sonntag auf dem Lande. Da war das auch am genauesten ritualisiert. Von dem Kirchgang, für den eine bestimmte Kleidung erwartet wurde, bis zum über den Frühstoffen, bis zum Sonntagsbraten. Und dann den Besuch der Tanten und Onkel für Kaffeekuchen. Das ist auch auf dem Lande heute kaum noch so anzutreffen. Was ist sonst deutsch gewesen? Ja, nun früher wurde der Sonntag, früher heißt jetzt, aber schon 30 bis 40 Jahren davor, wenn denn schon im Hause, in einem besonderen Raume verbracht, der guten Stube.
Ohne Sonntagsbraten leben wir nicht. Abwechselnd Sauerbraten, Rindfleisch, Schweinefleisch. Von der Zeit an, wo unser Jahrgang mal wieder satt geworden ist.
Erinnert mich immer so an meine Kindheit. Man wachte morgens auf und der Braten war schon im Ofen und das ganze Haus stank nach Braten.
Nur noch knapp 50% der Deutschen kleiden sich sonntags besser als werktags. Professor Gottfried Korff, Volkskundler aus Tübingen.
Insgesamt sind die Verhaltensweisen sehr viel freier, offener und flexibler geworden. Feste Verhaltensregeln für den Sonntag, wie man das noch vor einer Generation, also noch bis in die Mitte der 60er Jahre hinein kannte, lassen sich heute nicht mehr so ohne weiteres feststellen. Das sieht man vor allem auch an der Kleidung. Die Kleidung ist nicht mehr sonntäglich, sondern sie ist freizeitlich, weil überhaupt die Freizeit eine größere Rolle spielt.
Auch für Gottfried Korff gehört das meiste vom typisch deutschen Sonntag der Vergangenheit an. Dennoch gibt es etwas, das sich bis heute gehalten hat.
Es gibt so etwas wie einen deutschen Sonntag. Der deutsche Sonntag ist insbesondere der Gemütlichkeit verpflichtet oder war das jedenfalls lange. Sonntag ist der Tag, den man in der Familie begeht, an dem man den berühmten Sonntagsspaziergang in der ganzen Familie durchführt, an dem man nachmittags zusammen Kaffee trinkt. Am Sonntag gibt es den berühmten Sonntagsbraten. Es gibt also eine ganze Menge von Sachen, die den Sonntag auszeichnen. Und dazu gehört in Deutschland eben das, was man die deutsche Gemütlichkeit nennt.
Unsere Reporterin hat Menschen auf der Straße nach ihrer Vorstellung von sonntäglicher Gemütlichkeit gefragt.
Einen Rahmen suchen, in dem man sich sehr wohl fühlt.
Gemütliche Stimmung, das hieß bei uns früher, sich um 4 Uhr hinsetzen, ein bisschen Kaffee trinken und ein Stückchen Kuchen essen. Da war die Gemütlichkeit, um die Unterhaltung auch.
Gemütlich fanden früher sicher auch viele den Frühschoppen. Doch auch der ist deutlich vom Verfall bedroht. Kaum mehr als 5-6% der Deutschen gehen dieser Gewohnheit noch nach, mit fallender Tendenz.
Mittlerweile geht er, glaube ich, mit dem Frühschoppen auch zurück. Also ich kenne keinen bekannten Kreis hier. Der Sonntag ist in der Kneipe, sie stellt. Ja? Also absolut nicht. Also da könnte ich Freibier kriegen, würde ich auch nicht tun.
Eigentlich nein, bei mir nicht. Nein, kein Frühschoppen.
Ich kenne also viele Leute, die das machen, ne? Die anstatt Kirchgang zum Frühschoppen gehen. Ne? Früher wurde das ja verbunden, aber für mich kein Thema. Ne?
Dr. Heiner Koch, Leiter der Seelsorge im Erzbistum Köln.
Im Erzbistum Köln besuchen heute im Durchschnitt sonntags 15% der Mitglieder der katholischen Kirche ihre Gottesdienste. Allerdings ist das natürlich eine relativ große Zahl, die alle 14 Tage oder einmal im Monat in den Gottesdienst geht oder an einigen besonderen Tagen, die sich nicht nur auf Weihnachten beziehen, aber zum Beispiel auf Ostern, Pfingsten etc. Sicherlich ist dies ein erheblicher Rückgang, wenn man daran denkt, dass noch nach dem Krieg vielleicht 40-50% den Gottesdienst, regelmäßigen sonntäglichen Gottesdienstbesuch verfolgt haben. Dabei bitte ich aber Folgendes zu bedenken. Wenn im Erzbistum Köln Sonntag für Sonntag 370.000 Menschen in die Kirche gehen, dann ist das eine enorme Zahl. Andere Gruppierungen wären froh, wenn sie schon allein zum Beispiel am 1. Mai solch eine hohe Zahl auf die Beine bringen würden.
Mein Sohn ist letzte Woche erst getauft worden. Aber jetzt eigentlich ist die Kirche mal wieder für ein paar Monate out.
Nee, überhaupt nicht. Nee, als Kind schon, da musste ich gezwungenermaßen so in die Kirche gehen, aber danach nicht mehr so.
Nein, man kann auch so an Gott glauben. Man muss nicht jeden Sonntag in die Kirche dafür gehen. Ne?
Neben dem Glauben an Gott kamen dem Kirchgang auch ganz andere Bedeutungen zu. Sehen und gesehen werden, hieß die Devise, und das bedeutete oft strengen sozialen Zwang. Andererseits war das regelmäßige Zusammenkommen aber auch in positiver Weise gemeinschaftsstiftend. Besonders diese Praxis muss nach Meinung von Dr. Heiner Koch neu belebt werden, ob christlich oder anders.
Ich denke, dass es auch für eine Gesellschaft wichtig ist, dass sie zum einen Punkte hat, an denen sie gemeinsam etwas tut, wie dass es auch Tage gibt, die einen gewissen feierlichen, festlichen und auch besinnlichen Akzent haben. Dieser Aspekt feierlich, festlich, besinnlich scheint mir für alle Menschen wichtig zu sein, auch wenn sie nicht Christen sind. Insofern, glaube ich, hat der Sonntag für viele Menschen heute über den Wert einer freien Zeit hinaus immer noch eine große Lebensbedeutsamkeit.
Kirchgang ist aus der Mode geraten. Er ist out. Aber was ist in? Hier herrscht allgemeine Unübersichtlichkeit. Die Statistik klärt auf, dass das Wichtigste am Sonntag das gründliche Ausschlafen ist. Danach kommen Körperpflege, Haus- und Küchenarbeiten und endlich der Sonntagsausflug. Den gibt es klassisch zum nächsten Baggersee oder Tierpark und auch etwas professioneller. Professor Erwin Scheuch.
Hinzu kommen aber in zunehmendem Maße Kurzferien und Kurzreisen. Man sieht hier ein Stück Landschaft oder eine andere Stadt an. Das ist noch relativ neuen Datums und ist da ein großes Wachstumsgebiet. Dem kommt dann auch inzwischen bereits der Kommerz entgegen, der jetzt verbilligte Wochenendtarife anbietet für Hotels und für den Transport. Also die Bereitschaft ankurbelt, einmal die Tapeten zu wechseln. Zusätzlich also zu dem langen Urlaub, der immer noch in erster Linie ein Urlaub mit Familie ist, dann die recht individualistischen Kurzreisen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 249. Breisach liegt an der deutsch-französischen Grenze. Auf französischer Seite liegt das Elsass. Der östliche Nebenarm des Rheins bildet die Grenze. Auf der Brücke endet die französische Staatsstraße 415 und beginnt die Bundesstraße 31. Aber dieses Schild auf der linken Seite sieht fast niemand, der von Frankreich nach Deutschland fährt. Dass man in Deutschland ist, merkt man erst, wenn man, nachdem man die Brücke überquert hat, rechts am Straßenrand das Grenzschild der Bundesrepublik Deutschland sieht. Viele Franzosen fahren jeden Morgen über die Grenze, um in Deutschland zu arbeiten, weil man in Deutschland im Allgemeinen mehr verdient als in Frankreich. Aber sie ziehen nicht nach Deutschland um, weil die Mieten in Baden höher sind als im Elsass. Dass die Mieten in Frankreich niedriger sind, ist andererseits aber für Deutsche ein Grund, ins Elsass umzuziehen. Auch wer nicht zur Miete wohnen möchte, zieht es vor, sich im Elsass ein Haus zu kaufen, denn die Grundstücke sind dort billiger. Wer sich 1985 ein Grundstück im Elsass gekauft hat, brauchte dafür 30% weniger zu bezahlen als für ein ähnliches Grundstück in Deutschland. Eine Familie, die sich 1998 in einem Dorf im Elsass ein Haus mit 110 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 6,4 Ar großen Grundstück gekauft hat, hätte für so viel Geld in der Nähe von Freiburg wohl nur eine kleine Eigentumswohnung bekommen. In dem Haus sind zwar nur 3 Zimmer, Küche, Bad und so weiter, aber das reicht ihnen völlig zum Leben. Ihre Tochter wächst zweisprachig auf. Die Kinderfrau, die sich um sie kümmert, weil die Eltern beide berufstätig sind, spricht mit ihr Französisch und nur wenn sie etwas nicht versteht, sagt sie ihr das nochmal auf Deutsch. Bei der französischen Kinderfrau spielt sie mit den französischen Kindern aus dem Dorf. Mit 3 Jahren kommt sie in den Kindergarten. Da kommt sie mit Kindern, deren Muttersprache Französisch ist, in eine zweisprachige Gruppe. Die Kindergärtnerinnen wollen es so machen, dass sie mit den Kindern ein paar Stunden am Tag nur Deutsch und ein paar Stunden nur Französisch sprechen. Wenn die Kinder etwas nicht verstehen, sollen sie sich gegenseitig helfen, sodass alle Kinder allmählich auch die andere Sprache lernen. In der Nähe vom Dorf ist eine Neubausiedlung mit schönen großen Einfamilienhäusern. Da wohnen Deutsche, die mit den Leuten im Dorf nichts zu tun haben wollen. Sie leben da so wie in einer Neubausiedlung irgendwo in Deutschland und haben in ihren Gärten sogar Gartenzwerge. Ihre Kinder lernen nicht Französisch. Deshalb haben sie Schwierigkeiten, wenn sie mit 6 Jahren in die Schule kommen. Viele Eltern möchten dann, dass ihr Kind auf deutscher Seite in die Schule geht, aber dazu braucht man eine Genehmigung vom französischen Schulamt. Und die deutsche Schule muss auch bereit sein, dieses Kind aufzunehmen, obwohl es dort nicht zu Hause ist. Da geschieht es manchmal, dass die Eltern ihr schönes neues Haus wieder verkaufen und sich wieder für Deutschland entscheiden. Viele Deutsche, die sich ein Haus bauen möchten, tun das nicht nur wegen der billigeren Grundstücke lieber in Frankreich. In Deutschland ist fast alles genau geregelt. In den Bauvorschriften steht nicht nur, wie man das Haus gegen Feuchtigkeit isolieren muss, sondern auch, wie die Dächer aussehen sollen, damit alles harmonisch aussieht. In Frankreich wird nicht so viel reglementiert. Vieles kann man machen, wie man will. Deshalb bekommt man viel schneller eine Baugenehmigung als in Deutschland. Ein Grund, nach Frankreich umzuziehen, ist auch die ruhigere Atmosphäre. Vielen gefällt die Begegnung mit einer anderen Kultur, obwohl sie davon nur dann etwas haben, wenn sie sich dazu entschließen, Französisch zu lernen, denn im Elsass sprechen nicht alle Deutsch. Für Deutsche, die in Deutschland arbeiten, trennt der Rhein ihren beruflichen Alltag von ihrem Privatleben. Wenn sie am Abend den Rhein überqueren, beginnt für sie der schönere Teil ihres Lebens. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 249. Danke.